Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin, Mats Buttgereit, Standardtrainer der deutschen Nationalmannschaft, und wir starten trotzdem auch nochmal kurz mit einer kleinen Selbstvorstellung.
Ja, grüß euch. Ich bin Mats, bin froh hier zu sein. Ich bin verantwortlich für die Standards bei der Nationalmannschaft und habe vorher viele Jahre lang im Verein bei Midtjylland gearbeitet und auch sehr aktiv im Jugendfußball bin ich da unterwegs gewesen. Habe damals in U13 angefangen und dann bin ich schleichend bis zu den Senioren hochgedrungen.
Ja, und wir wollen uns ja heute über dein Spezialthema Standards unterhalten. Und da stellt sich natürlich für mich erstmal die Frage, der Podcast richtet sich ja an Kinder- und Jugendtrainer. Und dementsprechend ist der Stellenwert für mich erstmal interessant, weil ich meine, man hört es viel, dass, naja, Standards Spiele entscheiden können. Aber da kann man ja vielleicht auch nochmal ein bisschen, oder wird zumindest oft unterschieden zwischen Erwachsenenfußball, wo es darum geht, die Ergebnisse zu holen, und ja, dem Kinder- und Jugendfußball, wo es, so wird immer gesagt, mehr um die Ausbildung geht. Also wie ist da der Stellenwert von Standards im Kinder- und Jugendfußball?
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass du im Seniorenbereich ist klar, da bedeutet ein Tor extrem viel auch finanziell. Und deshalb ist das bei den meisten Vereinen jetzt auch ein Riesenthema. Ich denke, dass die meisten Vereine, die haben mittlerweile einen Co-Trainer, der sich nur für die, also nur mit den Standards beschäftigt. Im Kinder- und Jugendfußball, also erstmal muss man das ja auch ein bisschen trennen, so Kinderfußball, Thema Köpfen, werden wir sicherlich auch nochmal drauf reinkommen. Und dann natürlich auch im Jugendfußball spezifisch muss man sagen, selbstverständlich ist es wichtig, bei Standards gut zu sein. Aber im Jugend- und im Kinderfußball geht es einfach darum, Kompetenzen zu erlernen, die du dann später einsetzen kannst, wenn es wirklich drum geht.
Da stellt sich dann ja auch die Frage, du hast gerade schon den, naja, die Kopfbälle bei Kindern angesprochen. Da geht dann ja auch die Frage, ab wann mit einher. Also du hast auch gerade dann noch die Kompetenzen angesprochen. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, was für Kompetenzen? Also wenn du das jetzt in, keine Ahnung, zwei oder drei Abschnitte der Ausbildung unterteilen würdest, von wann bis wann würdest du, naja, diese Kompetenzen schulen, und dann vielleicht auch nochmal sagen, welche du da meinst, und ab wann würdest du dann so ein, ja, standardspezifischeres Training machen?
Ich würde eigentlich gerne woanders anfangen. Und zwar erstmal, also ich kenne keinen Fußballtrainer, der irgendwie ein Experte ist im gesundheitsfachlichen Thema, was Gehirnerschütterungen angeht. Wir wissen alle ein bisschen was, sind auch informiert, aber das Thema Kinderfußball und Gehirnerschütterung ist ja noch nicht zu Ende erforscht. Und man muss einfach sagen, für mich persönlich ist es so, ich würde eigentlich erst ab der U15 anfangen, also wirklich aktiv Kopfbälle zu trainieren, weil ich einfach denke, dass und da kann man noch nie mal sagen, die meisten, aber viele sind halt dann dabei zu wachsen und Muskeln zu kriegen. Ich denke, die häufigste Ursache für Gehirnerschütterung, und jetzt rede ich einfach aus dem, was ich denke und was ich so gesehen habe bisher, ist ja oft, wenn ein zu schwerer, zu harter Ball kommt und du aber keine Technik oder ich sage auch Nackenmuskulatur hast, um den abzufangen. Um dem Ball irgendwie, ja, wie soll man sagen, ein bisschen die Kraft entgegenzusetzen, das abzufedern. Ich denke, wir haben das alles schon mal gesehen. Da kommt ein Ball, der wird relativ hart geschlagen. Da läuft einer auf den Ball zu, will köpfen, aber der Kopf, der gibt halt massiv nach. Und solche Situationen, die will ich einfach vermeiden. Und deswegen habe ich gerade gesagt, also vor der U15 würde ich gar nicht aktiv das trainieren so. Natürlich, wenn ich das aktiv trainieren würde, dann schon mal mit leichteren Bällen. Da kann man zum Beispiel so, es gibt Plastikbälle, die schon ein bisschen schwerer sind, so zwischen 1 und 200 Gramm liegen. Mit denen kann man schon so spielerisch anfangen. Die geben auch etwas mehr nach. Da kannst du den Spielern auf jeden Fall schon mal ein bisschen die Angst nehmen. Und da würde ich sowieso sagen, also Adidas zum Beispiel, wir haben damals einen Ball von Adidas genommen, der hieß, ich habe das vorher nochmal geguckt, wie der eigentlich hieß. Das war so ein, genau, das war der Tiro League Lightball. Und der wiegt zum Beispiel 290 Gramm. Ein normaler Fußball wiegt ja 400, also zwischen 410 und 450. Einige Bälle, wenn die nass werden, und früher war das auf jeden Fall so, wenn die nass wurden, sind noch schwerer geworden. Aber ich würde definitiv so einen Lightball nehmen. Und auch nicht, macht man auch oft den Fehler, die Bälle zu hart pumpen, sondern würde ich schon sagen, also ein Ball darf ja zwischen, ich sage, 0,6 und 1,1 Bar haben. Ist ein Riesenunterschied. Das heißt, das Gewicht des Balles, die Härte des Balles, spielen halt eine immense Rolle. Und da würde ich einfach mal ansetzen und sagen, man muss schon etwas an Vernunft mitbringen. Man muss auch sagen, Fußball wird mit den Füßen gespielt. Und deswegen im Kinderfußball, lass den Ball an der Erde und später, wenn das so in die U15 reingeht, dann kannst du aktiv anfangen, ja, sag ich mal, mit den Techniken. Und bei den Techniken ist das so, da gibt es also einfach nur so im Grundlagenbereich, wenn du gut köpfen lernen willst, dann würde ich immer erstmal anfangen zu sagen, okay, pass auf, ist das jetzt ein Offensiv- oder Defensivkopfball, weil es sind definitive Unterschiede dazwischen. Zum Beispiel beim Defensivkopfball, da geht es ja nicht nur darum, den Ball weit weg zu köpfen. Das hat man früher so gesagt, ja, wenn du Innenverteidiger bist, der Ball kommt, köpf den so weit weg, seitlich raus. Da bin ich persönlich ein bisschen woanders, erst recht im Jugendfußball. Da möchte ich doch viel lieber, dass mein Innenverteidiger aktiv einen Mitspieler anvisiert, auch beim Klären. Da kommt natürlich hinzu, dann beim Training zum Beispiel würde ich erstmal ohne Gegnerdruck arbeiten und einfach aus dem Stand heraus, also ohne Springen. Und dann einfach, da kannst du ja, da gibt es ja viele Trainingsformen, die du davon ableiten kannst. Du kannst den Ball einwerfen und Minitore hinstellen, dass er einfach mal so ein Gefühl davon hat, wo muss der Ball eigentlich hin, in welche Richtung, aber aus dem festen Stand, sodass man ja auch, ich sag, sich traut, den Ball dabei anzugucken und vor allem auch den Kopf, ja, kontrollieren kann. Dass wir nicht so hin und her fliegen mit dem Kopf, sondern wirklich Kontrolle, maximale Kontrolle und dann so eine Art, ein Kollege von mir früher, der hat das mal Air Awareness genannt. Ja, das geht ja dann, wenn du dann nachher in die Luft reingehst, aber ich fand den Begriff einfach toll, weil man einfach ein bisschen, ja, bewusster dann sein Kopfballspiel eigentlich ausübt. Und natürlich auch, was sau wichtig ist, der Blick auf den Ball und nicht die Augen zumachen, kneifen, dann den Kopf weg oder zur Seite oder so, sondern wirklich versuchen, Augen aufzuhalten, mit der Stirn kontrolliert zu köpfen. Und das geht am Anfang ja nur, wenn du dich sicher fühlst. Wenn du nicht das Gefühl hast, wenn ich jetzt köpfe, dann ja, dann habe ich erstmal Nasenschmerzen oder mein Kopf, der fühlt sich halt total zerdrückt, sondern einfach ganz ruhig. Und dann aus diesem Gefühl der Sicherheit und der sicheren Technik, also dem Platzieren, würde ich dann Gegnerdruck einbauen, dann auch dieses, das ist auch so eine Frage, die mir oft gestellt wird, machst du einen einbeinigen Absprung oder einen zweibeinigen Absprung? Wo, wenn man das ganz auseinander detailliert sich anguckt, dann kannst du ja sagen, okay, wenn du jetzt vom Defensivkopfball ausgehst, dann oft stehst du ja eigentlich mit deinem Stürmer. Also der Stürmer steht eigentlich oft vor dir. Wie platzierst du dich im Verhältnis zu ihm? Da musst du schon ein bisschen clever sein und dich seitlich platzieren. Oft ist es auch so, dass die Innenverteidiger gar nicht so wahnsinnig hoch springen müssen, sondern die müssen eigentlich ihren Gegner kontrollieren, die Arme nutzen, den vor sich haben und sich selber schützen und dann sauber wegköpfen. Das ist das, was ich meine. Wenn der vor dir steht, dein Gegner, du packst ihn an, hältst ihn halt ein bisschen unten und vor dir, dass du deinen Kopf nicht verletzt und dann kannst du halt von der Situation aus ein bisschen sicherer deine Mitspieler anköpfen. Wohingegen beim Offensivkopfball, wir können einfach ein Beispiel nehmen, Flanke oder ein Eckball. Wenn ich quasi hechten muss, also wirklich nach vorne kommen muss, dann würde ich eher zum einbeinigen Absprung tendieren, weil ich dann halt immer noch auf dem Weg nach vorne bin und das Knie hochziehe. Wohingegen bin ich ein bisschen zu früh drin oder ich stehe und mein Timing war vielleicht nicht gut beim Einlaufen. Dann kommt der zweibeinige Absprung halt zum Thema oder ja, zum Einsatz. Da muss man halt auch ein bisschen trennen. Da sage ich auch in der Jugend, eher ein bisschen später, weil du erstmal die grundlegenden Sachen, ja, die musst du erstmal drauf haben.
Ich würde gerne nochmal den Schritt zurück machen, weil dir das Thema ja auch wichtig ist mit der Gesundheit. Du hattest jetzt gesagt, ab der U15 aktiv Kopfbälle und dann hast du nochmal relativiert, wenn du jetzt natürlich sagen müsstest, wie trainieren, dann das einmal erläutert. Aber wenn ich sage, erst ab der U15, wie sieht es denn dann aus deiner Sicht, jetzt, wenn du dir was wünschen könntest, mit dem Spielbetrieb aus? Weil jetzt wurden die Spielformen ja schon ein Stück weit angepasst, aber in der, ich bin da jetzt auch gar nicht so sicher, aber ich glaube, in der E-Jugend gibt es immer noch das 7 plus 1 oder zumindest ja vielleicht auch in kleineren Zahlenverhältnissen, dann kommt es ja immer noch zu Kopfbällen auf große Tore und in der D-Jugend ja auf jeden Fall. Das heißt, man könnte ja auch argumentieren, man muss ja auch irgendwie darauf vorbereiten, wenn es im Spielbetrieb vorkommt oder du änderst den Spielbetrieb halt so, dass es irgendwie rausgenommen wird. Wie siehst du denn das Thema?
Ja, da will ich erstmal sagen, was ich vorhin schon gesagt habe, was ist mir eigentlich das Wichtigste? Das Wichtigste ist mir erstmal die Sicherheit meiner Spieler. Und deswegen habe ich auch vorhin ein bisschen relativiert, in der U15, dann so ein U15-Spieler, der kann 1,20 groß sein, aber im Grunde genommen auch 1,80. Bisschen übertrieben gesagt. Das heißt, der eine Spieler hat bessere Voraussetzungen rein körperlich als der andere. Ich würde auch eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, mir Spielerpotenziale angucken. Das heißt, ich würde ja schon differenzieren und sagen, okay, pass auf, in der U15 oder U16, je nachdem, da gucke ich mir Spieler an, okay, was kann hier eine Kernkompetenz werden? Und da mache ich dann diesen Einzelunterricht und einen extra Einsatz. Wohingegen, wenn ich jetzt denken würde, pass auf, das ist auch, ja, ist meine Meinung, du kannst vieles erlernen, aber es gibt auch so einige Menschen oder Spielertypen, da wäre es vielleicht ein bisschen Zeitverschwendung, die jetzt dazu zu zwingen, Kopfbälle zu trainieren. Wohingegen andere, die das lieben und die das auch zu ihrer Kernkompetenz machen wollen. Was den Spielbetrieb angeht, also ich mag es gerne, wenn das, was du trainierst, so nah wie möglich an dem Endprodukt ist. Ich kann aber schon verstehen, wenn man überlegt, ich sage auch, wenn man zum Beispiel dieses Kopfballverbot, was auch irgendwie ein Thema ist. Wenn man das einsetzt, verstehe ich. Würde aber auch irgendwie sagen, du brauchst halt eine Menge Evidenz, um das auch zu belegen. Aber ich würde auch eher dazu tendieren, ich würde mal vorsichtiger sein und sagen, pass auf, ich hätte da überhaupt kein Problem mit, wenn man das machen würde. Ich würde halt sagen, irgendwann musst du es halt natürlich auflockern. Und da finde ich halt spätestens ab der U15. Und da musst du vielleicht etwas einholen, aber ich glaube, das ist locker möglich. Und es geht erstmal um die Sicherheit der Spieler, ganz einfach.
Okay, und dann stellt sich ja noch die Frage, wenn du jetzt sagst, ab der U15 aktiv Kopfbälle, wie sieht's mit den, naja, gibt ja noch weitere Standardkompetenzen, wie sieht's da mit dem Bereich, sag ich mal, unterhalb der U15 aus, was würdest du da mit Spielern machen?
Ja, also wenn ich selber jetzt zum Beispiel eine U14-Mannschaft hätte und die ich auch mal gehabt habe, da würde ich natürlich jede Menge. Ja, kurze Varianten. Nicht unbedingt trainieren, aber schon erklären. Weil wir wollen ja auf Spielzeiten kommen, auch im Training. Das heißt, wenn ich jetzt mit der U14 auf einmal anfange, Eckbälle zu trainieren, ich sage kurze Varianten, dann habe ich vielleicht drei, vier Spieler, die aktiv sind und dann habe ich viele Spieler, die einfach zugucken. Deswegen würde ich sowas eher in kleinen Übungsformen machen, immer mit Gegnerdruck und nicht einfach wie so eine Passstaffette, sondern die müssen sich immer dazu verhalten und dann würde ich mit Kleintoren agieren. Oder könntest du halt kurze Ecke ausspielen und dann 1 gegen 1 in der Box haben oder 2 gegen 2 in der Box mit Eindringen in die Box von denen, die kurz spielen. Und dann maximal mit einem Offensivspieler in der Überzahl. Ja, also das definitiv. Aber ich würde nicht, auch wenn ich Standards wirklich wichtig finde und so, würde ich auch in der Jugend und erst recht nicht im Kinderfußball ewig Zeiten damit verbringen. Sondern eher mit Prinzipien arbeiten.
Generell nochmal zum Stellenwert von Standards. Also es wird ja immer so, naja, sehr strikt unterschieden zwischen Seniorenfußball, wo es dann darum geht, Spiele zu gewinnen, und dem, ja, Nachwuchsfußball, wo es um die Ausbildung gehen würde. Ich hatte auch mal von Raimund Verheyen so einen Artikel dazu gelesen und in seinen Büchern schreibt das, glaube ich, auch, dass es ja schon, naja, dass der Sinn des Spiels ja am Ende ist, zu gewinnen und das eben, indem man mehr Tore schießt und das halt auch unabhängig vom Alter, nur dass der Unterschied halt die Bedeutung wäre, die man dann im Nachhinein dem Endstand beimisst. So, und wenn ich jetzt sage, okay, da geht es trotzdem darum zu gewinnen, dann ist ja immer die Frage, um welchen Preis. Das heißt, ich könnte argumentieren, ich investiere nicht so viel Zeit in Standards, weil mir dann andere Schwerpunkte wichtiger sind. Aber ich könnte ja auch aus Ausbildungsperspektive argumentieren. Zum Beispiel hatte von Holstein Kiel Christian Rieks mal gesagt, dass so bis zur U15, das ist der Bereich, für den er zuständig ist, eigentlich die U15 die einzige Mannschaft sei, wo sie so, naja, ein bisschen mehr auf die Ergebnisse gucken, weil denen da auch die Spielklasse dann als Ausbildungsperspektive wichtig ist. Und wenn jetzt natürlich die Gegner einen höheren Fokus auf Standards legen und so Spiele gewinnen, stelle ich mir halt die Frage, muss man dann vielleicht aus dieser Perspektive heraus, um eben die Spielklasse zu haben, muss man dann vielleicht doch einen höheren Fokus darauf legen? Ja, wie stehst du dazu?
Also ich verstehe das Dilemma, muss aber auch sagen, also ich bin ja in einem verkaufenden Verein groß geworden, ne? Wo man Talente selber entwickeln muss und da musstest du die halt irgendwie irgendwann abschießen für viel Geld, damit der Verein bestehen kann. Und wir haben immer die Entwicklung des Einzelnen in den Vordergrund gestellt. Selbstverständlich ist es wichtig, die Spiele am Wochenende zu gewinnen, auch um eine Klasse zu halten. Aber das sage ich einfach und da weiß ich, da werde ich bei einigen anecken, aber nicht um jeden Preis. Weil ich hab ja die Perspektive auf lange Sicht. Woran glaube ich? Glaube ich daran, dass einfach ein Beispiel, wir spielen Samstag und trainieren, sage ich einfach mal Donnerstag. Ich weiß, einige trainieren je nach Level, trainieren auch einige Freitag. Aber jetzt mache ich es mir selber einfach und danach schwieriger. Also am Donnerstag zum Beispiel. Würde ich da Standards trainieren in der U15? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wie viele Trainingseinheiten habe ich die Woche? Und was möchte ich eigentlich entwickeln bei dem Einzelnen? Und wenn der Einzelne besser wird, ist klar, dann wird die Gemeinschaft natürlich auch besser und das Team. Wohl wissend, da könnte ich jetzt auf eine Mannschaft treffen am Wochenende, die den Donnerstag dann eine halbe Stunde lang, ist wahrscheinlich übertrieben, sagen wir 20 Minuten lang Standards trainiert hat. Und haben dann halt ein oder zwei richtig große Spieler, ein guter Flankengeber und die schießen auch mal Tore. Da muss ich mich natürlich fragen, okay, habe ich jetzt Angst, das Spiel durch eine Ecke zu verlieren? Oder glaube ich an meinen eigenen Weg, die Spieler so zu entwickeln, dass selbst wenn der Gegner ein Tor macht durch einen Eckball, dann ist meine Trainingszeit besser investiert, sodass wir halt so das Spiel gewinnen? Also will ich was erreichen oder will ich was verhindern? Das ist das, was ich mich frage. Und da ist klar, ich sage in der Bundesliga, da hast du natürlich auch ein bisschen, deswegen sage ich halt Donnerstag, Freitag, wenn ich jetzt in der Bundesliga am Samstag spiele, dann weiß ich, ich habe freitags ein Training. Das Freitagstraining ist von der Belastung her, da passt man ein bisschen auf, weil man möchte gerne absolute Frische haben natürlich am Spieltag. Und da gehst du jedes Detail bei den Standards durch und gehst auf den Gegner ein. Aber im Kinder- und Jugendfußball, da habe ich es, auch wenn ich Standards so wichtig finde, das habe ich in der U17 und in der U19 gemacht, ja, aber da haben wir auch freitags trainiert, wenn wir samstags ein Spiel hatten und haben halt auch montags, morgens, nachmittags trainiert, Dienstag, da haben wir vormittags trainiert, Mittwoch haben wir frei für individuelles Training, aber sonst auch frei, Donnerstag zwei Trainingseinheiten, Freitag runterfahren, auf den Gegner vorbereiten, Samstag spielen. Aber dann bist du auch in der U17, U19 Bundesliga, denke ich. Wenn du so eine Woche hast. Aber wenn du nicht so eine Woche hast und du sagst zum Beispiel, du trainierst ja Montag, Dienstag, Donnerstag, dann würde ich nicht so viel Zeit für Standards nehmen. Absolut nicht.
Okay, jetzt nehmen wir an, wir haben eine Mannschaft, die 2 bis 3 Mal die Woche trainiert. Wir befinden uns jetzt aber schon auf dem Großfeld, sagen wir mal, weil das ist ja, würde ich sagen, der Bereich, wo Standards am interessantesten werden. Ja, wie würdest du da rangehen, erstmal in so einem Bereich, wo wir uns bei 2 bis 3 Mal Training befinden und dann können wir ja wirklich nochmal über den ambitionierten Bereich sprechen, wo man so eine, ja, optimale Woche hat, dass man auch ein bisschen mehr machen kann.
Naja, also das allererste, was ich machen würde, würde die Trainingswoche natürlich so planen, dass ich mir sicher bin, dass wir von der Belastung her nicht zu wenig machen. Und dass wir vor allem viel, viel Zeit mit Spielen am Ball und Wettbewerbe haben. Danach würde ich dann gucken, Kernkompetenzen Einzelspieler. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Schau dir deine Mannschaft an. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine U15 einen habe oder zwei habe, wo ich so denke, also die sind total reif von der Physis her, dass ich weiß, okay, ich habe da schon mal auf jeden Fall einen Vorteil. Machen wir uns nichts vor, so ist es oft. Da hast du immer zwei Stück, drei Stück. Und die haben auch Lust, vielleicht ein bisschen was extra zu machen. Dann würde ich vielleicht mit denen in so einer kleinen Gruppe einfach nur 10, 15 Minuten mir was ausdenken. Also zum Beispiel eine Eckballvariante. Habe ich eher kleinere Zocker, die wirklich saustark sind im 1 gegen 1 offensiv, dann würde ich auch mit denen in der kleinen Gruppe, ich sag, ein paar Varianten spielen, sei es bei Freistößen oder bei Eckbällen, wo du halt dann 3 gegen 2 spielst zum Beispiel. So würde ich die Zeit nutzen, dann würde ich die anderen spielen lassen, aber ich würde niemals in der U15, wenn ich dreimal die Woche Training habe, ich sage jetzt ein 11 gegen 11 hinstellen und dann ein paar Eckbälle üben. Weil ich einfach finde, das wäre schon ein bisschen Zeitverschwendung bei einigen, die eigentlich gar nichts lernen. Man muss immer dran denken, im Kinder- und Jugendbereich, die kommen zum Training, weil sie inspiriert werden wollen und weil sie sich weiterentwickeln wollen. Wenn sie etwas nicht wollen, dann ist es Langeweile haben. Da habe ich halt, ich habe in der U17 eigentlich angefangen, eher so ein bisschen, ja, ich habe in der U17 angefangen, mehr gegnerspezifisch vorzubereiten, aber das war ja dann in der U17 Bundesliga halt in Dänemark. Und das war dann am Freitag und da habe ich dann, ich sag, 25 Minuten genutzt nach dem Freitagstraining. Aber in den Jahrgängen darunter habe ich es noch nie gemacht. Weil ich einfach finde, da sind andere Sachen wichtiger. 1 gegen 1 offensiv, 1 gegen 1 defensiv, Kernkompetenzen auch passen, schießen, ist viel wichtiger. Es kommt auch häufiger vor, denke ich.
Du hattest ja auch schon in Bezug auf diese Kompetenzen gesagt, dass du kleine Übungsformen machen würdest, Gegnerdruck.
Ja.
Vielleicht, ja, nennst du da einfach mal so ein paar Beispiele oder Grundsätze, Prinzipien, wie man so eine Übungsform konzipieren kann als Trainer.
Ja, du, jetzt habe ich vorhin, ich glaube, das Beispiel genannt, 3 gegen 2 bei Eckbällen. Könntest natürlich auch, ich würde es einfach, wenn du das erste Mal machst, würde ich einfach ein 2 gegen 1 anfangen. Das heißt, du hast einen Verteidiger, du hast zwei Angreifer, einer nimmt den Eckball, führt ihn aus. Der kann nah an seinem Mitspieler stehen, der kann auch weiter wegstehen. Ist klar, steht er nah dran, dann könntest du sagen, du hast ein kleines Tor am Fünfer und du hast vielleicht ein kleines Tor am, ja, du könntest, wenn du flach spielen willst, kannst du auch sagen, du hast ein kleines Tor noch direkt vorm Strafraum. Das heißt, ich spiele an und wenn ich anspiele und mein Mitspieler ist nah dran, dann möchte ich eigentlich sofort hinterlaufen mit Tempo, sodass der Verteidiger halt in ein Dilemma kommt. Gehe ich jetzt auf den Ballführenden oder nehme ich den Lauf auf? Also bleibe ich erstmal ein bisschen passiv zum Beispiel und verschiebe mich nur ganz wenig. Dann ist klar, da muss der Ballführende ja wissen, also wenn das Ding ins Stocken gerät, dann kriegt der Verteidiger und die verteidigende Mannschaft ja Zeit, um rauszurücken. Das heißt, das ist schlecht für mich. Das heißt, der Ballführende, der muss wissen, okay, ich werde angespielt, dann wird sofort hinterlaufen, aber ich muss auch eine Aktion bringen. Und da könnte jetzt ein Prinzip sein, wenn du als Ballführender den Ball in den Fuß kriegst, dann gehst du sofort zwischen die Torauslinie und den Gegner in das Loch rein. Weil wenn du das Loch andribbelst, dann muss der Verteidiger eine Wahl treffen. Geht er jetzt mit dir mit und macht das Loch zu? Oder denkt er, ah, der spielt sowieso ab. Das heißt, jetzt hat der Ballführer hat jetzt auch eine Entscheidung zu treffen, je nachdem, was der Verteidiger macht. Und das ist halt genau das, was ich trainieren will. Dieses aktiv eine Entscheidung suchen, oder nicht eine Entscheidung, aber so ein Dilemma aufbauen. Dadurch entstehen halt Möglichkeiten und dann die beste Entscheidung in dem Moment finden. Und ist dann klar, wenn er direkt durchgehen kann zur Grundlinie, dann kann er entweder das kleine Tor anspielen oder er könnte im Prinzip den hinterlaufenden Spieler, der natürlich dann den Laufweg in 16er mitmacht, den könnte er dann so wie so ein Cutback anspielen und dann könnte er aufs Tor schießen.
Es ist aber ja ein relativ großer Raum, in dem ich dann das 2 gegen 1 spiele, oder?
Genau, aber das kannst du natürlich einfach eingrenzen. Du kannst sagen, okay, pass auf, Höhe 11er Punkt, da ziehst du halt eine Linie oder machst so kleine Hütchen hin. Könntest auch sagen, es darf ein Verteidiger nachstarten, der zum Beispiel in der ersten Zone steht. Das heißt, wenn kurz gespielt wird, darf er raus. Und dann könntest du im nächsten Niveau könntest du noch einen dritten Spieler dazu bringen. Das heißt, du hast zwei, die kurz stehen, und dann hast du einen am Strafraumeck. Und so kannst du das halt aufbauen. Aber es geht erstmal darum, dass man versteht, und das ist, ich finde, oft hast du halt so ein Problem, wenn du eine Ecke kurz ausführst und es dauert lange. Das ist immer ein Vorteil für die Abwehr. Deswegen muss man wissen, wenn ich eine Ecke kurz ausführe, ja, da muss Tempo rein. Weil sonst ist mein Vorteil vom 2 gegen 1 zum Beispiel oder 3 gegen 2, das verpufft. Ja, das ist, und so könntest du es aufbauen. Dasselbe kannst du eigentlich mit Freistößen machen. Wir haben eine Variante jetzt gespielt. Muss ich auch mal kurz nachdenken, bei der letzten Länderspielmaßnahme, meine im Spiel gegen Bosnien. Wenn man sich das nochmal angucken sollte, da stehen wir halt mit drei Spielern am Ball. Einer läuft über den Ball, einer tippt den Ball an und der am Ball steht, der nimmt den Ball einfach ja, mit und dreht auf. Und dann geht es ins 3 gegen 2 auf relativ großer Fläche. Und wieder geht es nur darum, herauszufinden, okay, was machen die beiden Verteidiger jetzt? Wann spiele ich den Ball ab? Also das Timing im Abspielen. Wie kommuniziere ich das mit meinen Mitspielern? Und dann natürlich die Umsetzung davon. Aber das sind alles Formen, die gehen auch im Kinder- und Jugendfußball. Und ich glaube sogar, dadurch, dass das Spielfeld halt, es kann dann schon groß wirken. Hast du mehr Raum, dann hast du auch natürlich ein bisschen einfacher, vielleicht die Entscheidung zu treffen und durchzukommen.
Ja, aber das ist ja dann vielleicht auch was, was man so mitnehmen kann als Trainer. Also das 2 gegen 1 zum Beispiel ist ja, hat ja einen sehr hohen Stellenwert in der Ausbildung im Kinder- und Jugendfußball. Und wenn man das dann auch mit einfach in verschiedenen Szenarien trainiert und da dann eben auch Standardsituationen mit reinnimmt, dann ist das ja, glaube ich, was, was man guten Gewissens machen kann, ohne jetzt das Gefühl haben zu müssen, Trainingszeit zu verschwenden. Also klar, wenn ich natürlich, ja, oder ich sage, ich nehme mir ja wirklich diese Spieler mit den Kernkompetenzen auch noch raus. Ja, naja, aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall was, was man mitnehmen kann, dass man vielleicht dann auch so Sachen wie das 2 gegen 1 einfach auch noch in Standardsituationen, ja, trainieren kann. Ja.
Ich glaube, das Wichtige ist einfach nur, dass man nicht so Trockenübungen macht oder Schablonen. Also will ich ja auch ehrlich sagen, habe ich früher ja auch gemacht. Also ich habe ja früher zum Beispiel auch bei Einwürfen, da habe ich einfach so die Spieler hingestellt und gesagt, okay, pass auf, jetzt macht ihr genau diese Läufe. Aber ist ja auch klar, irgendwann stellst du ja fest, das ist eigentlich gar nicht so spielnah. Weil du weißt gar nicht, wie sich der Gegner verhält bei so einem Einwurf. Und so ist es auch beim Eckball oder beim Freistoß, weißt du es ungefähr. Aber wenn du es im Training nie machst mit Gegnerdruck, dann stehst du auf einmal im Spiel und hast ein Problem, weil du nicht darauf vorbereitet bist, was passieren kann. Oder dann sagt er, ja, der hat aber was anderes getan. Der hat sich anders bewegt. Ja, mag sein, aber genau deswegen trainieren wir mit Gegnerdruck. Guck dir den Gegner an, finde heraus, wie stellst du ihm ein Dilemma und nutze dann das Problem, was er hat, aus.
Mit Einwürfen sprichst du ja auch nochmal ein Thema an. Gerade im Kinderfußball habe ich die Erfahrung gemacht, dass das schon mal ziemlich anstrengend werden kann, weil das einfach gerne mal falsch ausgeführt wird. Und je nachdem, was du für Schiedsrichter hast, es gibt dann natürlich auch, ich sag mal, die etwas älteren Schiedsrichter, die dann vielleicht auch schon ja, ein paar Erfahrungen gesammelt haben und dann da ein Auge zudrücken. Aber gerade so jüngere Schiedsrichter, die sehr regeltreu sind, pfeifen das dann gerne zurück. Und dann geht natürlich ziemlich stark auch der Spielfluss verloren. Und ich glaube, Björn Redl hatte mal auf einer Fortbildung gesagt, hinsichtlich Regeländerung, dass es vielleicht ja gar nicht so schlecht wäre, bei Kindern vielleicht auch den Einwurf wegzulassen und mit Einkick zu spielen. Also wie stehst du zu diesem Thema Einwürfe im Kinderfußball?
Ich denke, da müssen wir wieder auf die Altersklassen halt gucken. Will aber auch sagen, jetzt meine Töchter, die spielen Handball. Und ja, wie soll ich sagen? Da die Regeln manchmal zu verstehen, das ist auch sau schwer. Also wann sind es Schritte, wann nicht? Es wird ja auch wirklich unterschiedlich gepfiffen. Aber ich glaube, die Lösung ist ja nicht, dass du dann die Regeln änderst oder es irgendwie weglässt, sondern die Lösung ist, und das ist das, was ich beim Handball halt immer wieder sehe, dass der Schiedsrichter das Spiel einfach anhält und den Mädels in dem Fall einfach ganz genau erklärt, warum er jetzt was gepfiffen hat. Das finde ich so einer der wichtigsten Punkte. Also erklären, und das musst du aber natürlich als Trainer machen. Du musst ja deinen Spielern, das muss gar nicht lange dauern. Wenn du denen erklärst, okay, was sind die Regeln eigentlich bei einem Einwurf? Und jetzt trainieren wir das. Ist ja keine Katastrophe. Und das kannst du auch in Spielform machen. Ich habe mal, wir hatten, und das muss man sich auch überlegen, das war in der besten Liga in der U19. Da haben wir Einwurfprobleme gehabt, wo man so auch, wie du schon sagst, an der Seitenlinie so ein Unverständnis. Sag mal, wie kann denn das sein? Daraufhin haben wir einfach immer mit Einwürfen trainiert, wenn wir Spielform hatten. Das heißt, ist der Ball ins Ausgeflogen, dann anstatt dass der Torwart einfach einen neuen reinspielt oder der Trainer, da gab es tatsächlich einfach einen Einwurf. Und das ist total einfach, es ist immer noch total spielnah, es macht auch Sinn für die Spieler. Das würde ich einfach dort einbauen.
Und wie streng wärst du dann als Trainer im Training bei falscher Ausführung? Weil wenn du es jetzt natürlich jedes Mal zurückpfeifst, dann geht wieder der Spielfluss
Ja, ich
verloren.
denke,
Und gleichzeitig wollen sie auch das Feedback haben, wenn sie es falsch gemacht haben.
da glaube ich einfach daran, wenn du das einmal konsequent durchziehst. Also wenn wir jetzt ein Spiel spielen, lass sagen, wir spielen 20 oder 30 Minuten, irgendeine Spielform, natürlich mit ein paar Pausen drin, einfach konsequent durchziehen, machst du einen falschen Einwurf, hat der Gegner den Ball, bitte. Ganz einfach. Und da bin ich davon überzeugt, dann relativ schnell wird schon die Motivation kommen zu sagen, pass auf, jetzt machst du bitte ordentlich. Aber da muss man auch wieder auf die Alters. Also mir ist auch klar, wenn man, grob gesagt, wenn du einen U12-Spieler nimmst, der kann ja auch, ich sag, von seiner Entwicklung her, von seinem Verständnis her, da machen wir uns nichts vor. Also es gibt welche, die sind relativ früh, total reif, und andere, die sind noch total verspielt und achten nicht so immer auf Regeln. Da muss man natürlich Fingerspitzengefühl haben. Da kann es ja keiner an Pranger stellen. Ist ja nicht, weil er nicht will. Das ist einfach, er ist noch nicht so weit. Wohingegen, wenn du, ich sage, in der U17 bist oder U15, muss man ja auch manchmal, von der Entwicklung her ist auch ein bisschen Unterschied, aber irgendwann musst du ja schon sagen, da geht es dann auch ums Prinzip, einfach die Sachen ordentlich zu machen. Dann kann einer nicht einen schlechten Einwurf ausführen, weil er gerade keinen Bock hat. Sondern nee, führst du ordentlich aus, fertig aus. Keine Diskussion.
Bevor
Aber
wir, ja.
ich sage, Kinder- und Jugendfußball ist für mich halt, also größere Unterschiede kannst du gar nicht haben. Also ob du jetzt eine U12-Mannschaft hast oder eine U17 zum Beispiel, ist ja ein Riesenunterschied. Da muss man wirklich einfach gucken, auch von den Spielern her, was habe ich eigentlich, womit arbeite ich gerade?
Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, würde ich gerne noch mal ganz kurz über Strafstöße sprechen, dann haben wir, glaube ich, so ziemlich alles durch. Ja, wie gehst du davor? Ist das für dich so ein Thema? Du hattest ja gesagt, Kernkompetenzen angucken und dann im Individualtraining machen. Wäre das so ein Thema dafür oder wie gehst du mit Strafstößen oder wie würdest du bei Kindern und Jugendlichen mit Strafstößen umgehen?
Also erstmal würde ich sagen, ich liebe Strafstöße. Also ich liebe sie wirklich. Ich liebe es, wenn ich irgendein Spiel schaue, zum Beispiel egal ob jetzt WM, EM, Champions League, wenn es dann oder in den DFB-Pokal zum Beispiel, ich liebe es einfach, wenn es ja ins Elfmeterschießen geht. Weil diese Spannung, da kriegt das Ganze einfach eine neue Dimension. Und dann ist klar, dann kannst du das trainieren, unter massivem Druck einen Elfmeter verwandeln zu müssen? Wahrscheinlich eher nicht. Aber du kannst dir die Kompetenz aneignen, sicher zu schießen, rein technisch gesehen. Und du kannst natürlich auch Techniken trainieren, eine Atemtechnik oder wenn du nochmal visualisierst, da kannst du dich schon ein bisschen darauf vorbereiten, was eigentlich kommen könnte. Und vielleicht das Allerwichtigste ist, dieses Gefühl mitbringen, ich bin darauf vorbereitet. Und was ich auch manchmal sage, so massiver Druck, viele denken vielleicht, oh, ich will nicht versagen, ich habe Angst zu verschießen, aber eigentlich musst du das umdrehen und sagen, auch als Trainer finde ich, hey, diesen Elfmeter, den hast du dir verdient. Also du bist nicht aus Zufall jetzt derjenige, der für uns den Elfmeter schießen darf. Das hast du dir verdient. Ob du verschießt, ja. Aber du hast dir das verdient, dieses Kribbeln im Bauch, also diese Schmetterlinge, das Adrenalin, Das muss man als Spieler, sage ich mal, musst du das aufsaugen und mitnehmen. Weil das ist ein Verdienst deiner Arbeit. Und das ist klar, dass du im Kinder- und Jugendfußball, ich kann mich daran erinnern, wir hatten mal ein Turnier in Kopenhagen, wo ein Spieler verschossen hat. Und wir sind aber dann, Gott sei Dank, sind wir trotzdem eine Runde weiter. Und das war ein U14-Spieler und der hat natürlich geweint. Nach dem Spiel direkt, er war voll fertig. Aber wir sind trotzdem eine Runde weitergegangen, wo ich so zu ihm sage, ja, was war jetzt das Schlimmste? Und er sagt einfach, das Schlimmste war, er hatte einfach vor dem Elfmeter nicht das Gefühl von Kontrolle, sondern von Panik. Und dann ist auch klar, wenn man das als Trainer weiß, dann kann man zwei Sachen machen. Entweder sagst du, okay, pass auf, der schießt lieber nicht mehr, oder der schießt einfach direkt nochmal. Aber nach einem Gespräch, da haben wir halt drüber geredet, wo ich genau das, was ich gerade gesagt habe, ich habe gesagt, pass auf, es gibt grundlegend zwei Dinge, zwischen denen du dich entscheiden kannst. Einmal kannst du dich dazu entscheiden, du suchst in der Ecke aus und dann schießt du den einfach mit Qualität und Überzeugung da rein. Oder du machst halt das, was viele Top-Spieler tun, die gucken sich den Torwart aus. Ist aber auch klar, gerade im Jugendbereich, Kinderbereich, so ein Tor ist halt extrem groß. Das heißt, wenn du schon mit Qualität irgendwo den Ball platzieren kannst, dann ist die Erfolgsquote schon sehr hoch. Natürlich kannst du aber dieses Ausgucken trainieren. Ich glaube auch vom Menschentyp her, von deiner Art und Weise, wie du halt tickst, da gibt es auch diejenigen, die gerne zocken und die gerne so ein bisschen gucken. Und die anderen, die halt total abgeklärt, aber eine total saubere Qualität an den Mann legen bei so einem Schuss. Da muss man sich halt auch selber so ein bisschen herantasten, was bin ich eigentlich für ein Typ und was möchte ich eigentlich? Und dann gibt es auch die, die können natürlich immer tauschen. Harry Kane zum Beispiel, ich denke, der tauscht immer so mal ein bisschen. Aber auf jeden Fall den Kindern Mut machen und 11 Meter zu trainieren oder auch 7 Meter ist ja gar nicht schwer. Du könntest ja in jeder Spielform, die du machst oder in deinem Abschlussspiel, kannst du sagen, wir fangen immer mit einem Strafstoß an und spielen dann direkt weiter und hören immer mit einem Strafstoß auf. Wenn die eine Mannschaft zum Beispiel jetzt 4-0 führt, dann könnte man ja sagen, okay, der Elfmeter oder der Strafstoß am Ende, der spielt jetzt keine Rolle, aber dann kannst du einfach sagen, pass auf, wenn du jetzt 4-0 führst, dann musst du ihn verwandeln, um zu gewinnen. Ansonsten ist es ein Unentschieden. Wenn du hinten liegst, auch wenn du 4-0 hinten liegst, ja, wenn du den jetzt verwandelst, ist ein Unentschieden. So kannst du zumindest ein bisschen mit diesem Druckgefühl spielen. Natürlich, du kannst auch nach dem Training bleiben und dann können die Elfmeter schießen. Ist aber auch manchmal ein bisschen künstlich, weil eigentlich brauchst du das Wissen, okay, das ist einer und fertig. Aber natürlich, um deine Technik zu trainieren und dich selber so ein bisschen, ja, du musst, ich sag Fußball, warum spielen wir Fußball? Wir lieben es, mit dem Ball zu spielen. Viele lieben es auch, dieses immer irgendwie so einen Wettbewerb zu haben. Deswegen gerade im Kinder- und Jugendfußball, es gibt doch nichts, wenn das Training vorbei ist, du bleibst auf dem Platz. Zum Beispiel mit deinem Trainer oder mit dem Torwart oder mit deinen Eltern. Also ich bin unheimlich gerne nach dem Training einfach geblieben und habe noch gespielt, auch bei so Elfmeterschießen. Und dann kannst du ja auch, du kannst ja auch um etwas spielen, außer um die Ehre. Natürlich, ob die Ehre ist natürlich wichtig, aber du kannst ja auch sagen, pass auf, Liegestütze oder was auch immer. Oder wer nimmt die Bälle mit? Wer packt ein? All das gibt es. Aber ich glaube, die Lust auf einen Elfmeter und die Lust, einfach dieses Adrenalin zu spüren und damit okay zu sein, ist einfach wichtig.
Was man auch machen kann, ich glaube, das ist von Horst Wein die Idee, dass man auch als Trainer, wenn man natürlich die Möglichkeiten hat, das ist ja jetzt auch nicht für jeden Berufstätigen möglich, aber dass man schon ja, früher da ist, schon zwei Tore hingestellt hat und dann können sie halt, naja, entweder in der Zeit vor dem Training schon, naja, ein freies Spiel machen oder sie könnten ja eben auch sagen, okay, wir machen dann ein Elfmeterschießen. So kannst du die Trainingszeit ja auch nochmal steigern, weil du ja gerade vor deinem Training vielleicht auch einfach nochmal so eine Zeit von der Platzbelegung hast von, keine Ahnung, 15, 30 Minuten, was auch immer, wo der Platz einfach leer steht. Dann kann man das ja auch vielleicht nochmal mit in Betracht ziehen, die Zeit zu nutzen, ja.
Ja, aber Chalf, da reißt du jetzt was bei mir an, wo ich wirklich durchdrehen könnte. Ich wohne in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann dir nicht sagen, wo ich hingehen kann, einfach um zu kicken. Wenn ich mit meinen Kindern jetzt rausgehen will, einfach richtig geil Fußball spielen will oder Handball oder was auch immer, hier ist ja nichts. Und wenn hier ein Kunstrasenplatz ist, dann ist der abgeschlossen. Ich verstehe schon, warum der abgeschlossen ist, aber muss auch sagen, wir, ja, es ist auch so ein gesellschaftliches Thema natürlich ein bisschen und finanzielles Thema, aber wenn du Jugendlicher hier in dieser Stadt bist und sicherlich auch in vielen anderen deutschen Großstädten, wahrscheinlich auch in kleineren Städten, was hast du eigentlich für Möglichkeiten, um Energie loszuwerden? Wo kannst du hingehen? Das
Ja.
frage ich mich ganz ehrlich. Ich finde es einfach zu schlecht. Aber es liegt auch daran, dass ich einfach woanders gesehen habe, wo es halt, ich finde, da sind die Bedingungen für Kinder und Jugendliche einfach besser. Wenn du einmal hier bei uns über die Grenze fährst, dann kannst du viel einfacher in Hallen rein, ohne dass da einer jetzt gleich kommt, ich sage und meckert und dich wieder rausschmeißt. Wenn du dich ordentlich benimmst, dann kannst du drin sein. Kunstrasenplätze, da stehen Kleintore, Großtore, was auch immer. Rebounder, die du auch benutzen kannst, wenn du es einfach ganz ruhig machst. Also wenn du das ordentlich hinterlässt, ist überhaupt kein Problem. Aber in Deutschland, da schließen wir alles ab. Alles wird weggesperrt. Wenn du auch nur einmal darüber nachdenkst, über den Zaun zu klettern und da zu spielen, da bin ich mir recht sicher, dann 5 Minuten später wirst du rausgeschmissen und mit der Polizei bedroht. Ich
Ja.
finde, wir müssen einfach viel mehr Plätze schaffen, wo die Kinder und die Jugendlichen eigentlich ihre Zeit verbringen können.
Ja, auf jeden Fall, das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Auch das, ja, das mit dem Rebounder und solchen Sachen ist, glaube ich, irgendwo ein schmaler Grat, weil, na klar, wenn du viel oder die meisten es vernünftig nutzen, ist ja schön, aber da reicht es ja schon, wenn irgendwie einer ist, der da Quatsch mitmacht. Aber so Sachen wie Tore und eine freie Trainingsfläche, die irgendwie zu stellen, ja, und da ärgere ich mich dann auch ein bisschen drüber, wenn dann Platzwärter direkt da so angestürmt kommen und die Kinder wegjagen, obwohl die da einfach nur nochmal spielen, wenn sie die Tore wieder vernünftig zurückstellen und so. Bei uns gibt es zum Beispiel so einen Mähroboter. Da ist das dann wichtig, dass eben die Tore an den Seiten stehen, damit der da die Netze nicht kaputt fährt, und da hängen bleibt. Dementsprechend, das verstehe ich dann irgendwo, aber ja, ich finde das auch immer ein bisschen nervig, wenn Platzwärter ja irgendwie Kinder wegjagen. Dann lieber vernünftig erklären und dann sollen die, die sich vernünftig benehmen, doch auch da.
Aber ich finde ganz ehrlich nicht, dass die, es sind ja, für mich sind es nicht die Platzwerte, die das Problem sind. Für mich sind es einfach, ja, es sind einfach nicht genug Plätze da. Es ist einfach keine Spielfläche da. Wo sind diese supergeilen Spielplätze, bei der sich, ich sag, oder auf denen sich Kinder austoben können? Wo sind die? Also bei uns hier in der Stadt, also ich finde die Stadt toll, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt zu dem Spielplatz, weil der einfach richtig geil ist. Sondern das ist schon so ein bisschen, ja, ich sage, das ist eine Kultur und ich finde, wir müssen diese Kultur schon ein bisschen anschieben. Auch so Kunstrasenplätze. Einfach so kleine Kunstrasenplätze, Five-a-Side oder irgendwas. Einfach hinstellen, spielen. Spielen
Ja.
lassen. Du kannst da ein Handballtor haben, dann kannst du da drüber hast du halt einen Basketballkorb. Alles ist möglich.
Ja, also ich sehe das natürlich ganz genauso. Für mich ist das auch ein Riesenthema. Ich glaube nur, gerade ist es das, was ich so mitbekomme hier in unserem Raum, da ist es ja schon schwer, dass die Vereine eine vernünftige Infrastruktur haben. Von daher bin ich da jetzt gerade leider noch nicht so optimistisch, dass dann noch darüber hinaus was kommt. Ich wäre erstmal froh, wenn die Vereine mal irgendwie, ja, mit so einem gewissen Standard ausgestattet werden, den man eigentlich inzwischen als selbstverständlich halten müsste, meiner Meinung nach. Kann ja nicht sein, dass da Vereine immer noch, die auch sehr viele Jugendmannschaften haben, da auf einem Ascheplatz trainieren. Das ist eine Katastrophe. Und ja, ich finde auch, dass es mehr in die Richtung gehen sollte, dass eben die Vereine top ausgestattet sind und im nächsten Schritt man dann eben auch guckt, wie man mehr Flächen generell auch privat dann ermöglicht, die dann ja genutzt werden können. Ja. Top. Dann kommen wir zur Abschlussfrage. Die ist immer die nach dem schönsten Moment als Trainer und dann in deinem Fall natürlich als Standardtrainer. Oh, und ich würde sogar eine Frage noch mit dazu stellen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer, der auch überlegt, sich auf ein Gebiet im Fußball zu spezialisieren und es da vielleicht auch ein bisschen höher zu schaffen. Und ja, du hast das ja jetzt schon mal geschafft. Vielleicht hast du auch noch mal ja ein, zwei Tipps für ja Trainer, die überlegen, sich irgendwie zu spezialisieren und da auch ein bisschen höher hinauskommen wollen.
Ja, also da gehen mir natürlich unfassbar viele Gedanken und Situationen durch den Kopf. Muss aber auch sagen, also der beste Moment ist eigentlich mehr das Gefühl, wenn du eine Einheit bist. Also dieses zusammen Erfolg haben, auch gerade nach Niederlagen, wieder aufbauen. Das ist kein spezifischer Moment, einfach, sag ich mal, irgendein bestimmtes Tor, sondern vielmehr das Gefühl zu haben, du bist Teil einer Gemeinschaft, die einfach extrem stark ist und zueinander steht. Das ist so, deswegen bin ich Sportler. Und deswegen habe ich auch zu meinen Kindern gesagt, pass auf, ist mir eigentlich recht egal, wofür ihr euch entscheidet. Ich möchte aber, dass ihr Mannschaftssport betreibt. Und jetzt ist es gerade Handball, es kann sich natürlich ändern, sollte sich auch ändern, weil die von der Entwicklung her nicht so, ich glaube nicht daran, dass wenn du nur eine Sache machst, dann passt das. Ich glaube, du musst in deiner Kindheit musst du viel ausprobieren an Sportarten. Ja, deswegen, aber ich habe unfassbar viele gute Erlebnisse gehabt. Auch, ich sage, wenn du mit einem Spieler gearbeitet hast, ein Jugendspieler, und der macht irgendwann seinen Traumwechsel ins Ausland. Also jetzt war das in dem Augenblick, war es von Dänemark und dann nach Italien. Das gibt dir schon irgendwas, weil du einfach weißt, der kam vielleicht in der U13 und hat einfach nur geackert, und auf einmal im ersten Jahr, weißt du, im Erwachsenenfußball, da schießt er durch die Decke und dann wird er verkauft. Du hast einen kleinen Miniteil dazu beigetragen. Es geht vielmehr um seine Reise. Wie ich schon gesagt habe, das ist ein Mannschaftssport, und das ist das, was mich dazu gebracht hat, so viel Zeit zu investieren. Da kommen wir auf deine nächste Frage hinzu. Dieses Spezialisieren. Also es gibt ja, es kommt immer auf dein, ja, was ist dein Ziel? Ist dein Ziel es, nachher im Profibereich zu arbeiten? Ist dein Ziel, der beste U15-Trainer zu werden? Oder wo ist dein Ziel eigentlich? Und dann einfach darauf zu fokussieren. Bei mir war das so, ich war ganz normal, ich sage, Cheftrainer in der Jugend, habe dann die Möglichkeit gesehen, oh, wir haben einen neuen Besitzer, der will vermehrt auf Standards eingehen. War so ein bisschen Realist, habe gesagt, okay, wenn ich gerne in der ersten arbeiten will, was kann ich machen? Daraufhin habe ich mich auf Standardsituationen spezialisiert. Ich habe es in der U17 und der U19 getestet. Oder getestet klingt verkehrt, aber seien wir ehrlich, das war ein Testen. Und auch in der Youth League, es hat super geklappt. Und daraufhin habe ich die Chance bekommen. Und das hat dann auch super geklappt. Aber der Grundstein für Erfolg im Fußball, das ist definitiv Einsatz. Also Passion und Einsatz. Und ich glaube auch daran, dass du dich stetig weiterentwickeln, also musst, aber auch einen Wille haben, immer wieder die Augen aufzumachen und zu schauen, was gibt es eigentlich. Das ist ja, definitiv das Wichtigste. Und dann eine andere Sache ist auch, also ich habe die Hochzeit von meinem besten Freund abgesagt, wegen einem lächerlichen, heute sage ich lächerlichen Turnier in der Jugend mal. Und du hast halt alles beiseite gesetzt, weil du es nicht gesehen hast. Ich habe es nicht gesehen. Heute sehe ich es und sage, okay, Gott sei Dank hat er sich nochmal scheiden lassen und hat eine neue geheiratet. Habe ich nochmal Glück gehabt. Aber das ist halt so. Man muss halt alles geben, weil es gibt viele, die alles geben. Und da musst du halt auch fachlich immer versuchen, nochmal ein Niveau oben drauf zu legen und nicht zufrieden sein. Wenn du das Gefühl hast, boah, jetzt bin ich gut, dann musst du nochmal gucken, okay, wie kann ich noch besser werden? Das ist letztendlich der Schlüssel. Und dann natürlich, du musst morgens aufwachen und dich darauf freuen, mit Fußball dich auseinanderzusetzen und Spaß zu haben.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ich glaube gerade auch, dass mit der stetigen Weiterentwicklung, wenn es dann darum geht, sich Wissen anzueignen, braucht man auch, glaube ich, so eine gewisse Toleranz dafür, dass man dann, je mehr man weiß, auch zwischenzeitlich diese Phasen hat, wo man so ein bisschen ins Zweifeln kommt und irgendwie so merkt, ja, okay, vielleicht weiß ich ja doch gar nicht so viel, wie ich dachte. Das geht auch ein bisschen damit einher. Ich glaube, das ist auch einfach so eine, ja, Fähigkeit, die man da braucht, auch damit dann umzugehen. Ja, aber für mich sind das auf jeden Fall auch die Faktoren, die du genannt hast gerade, ja, die, glaube ich, auch einfach ein Stück weit einen guten Trainer dann am Ende ausmachen. Egal jetzt auch, ob es spezialisiert ist oder als Mannschaftstrainer, sind dann, glaube ich, dieselben Punkte, die da relevant sind. Ja, dann auch nochmal danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und für die Hörer, das ist jetzt die letzte Folge in diesem Jahr. Ich habe aber schon einige Zusagen fürs neue Jahr. Das heißt, da könnt ihr euch auf neue Folgen freuen. Und ich würde mich, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, immer über Feedback freuen, auch gerne eine Sternebewertung da lassen, dass der Podcast noch ein bisschen bekannter wird. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.